darf ich dir einfach nur kurz bitten, dass du dich vorstellst, dass ich einfach alles erfahren habe, sozusagen.
Ja. Mein Name ist Hans Seiler, lebe in Wien und habe Handelswissenschaft studiert. Bin nach dem Studium zur AKM gegangen. AKM steht für Autoren, Komponisten, Musikverleger und bin dort Vertriebschef geworden. War 6 Jahre dort und habe dann von dort zur Telekom Austria gewechselt und bin dort Vorstandsassistent geworden im Festnetzbereich. Ich war dann Strategieprozessleiter dort. Dann habe ich einen Zwischenstopp als Controller, Leiter Controlling für eine Pharmafirma, also für eine Medizintechnikfirma, die Schultergelenke, Kniegelenke und so weiter gemacht hat. Weiter zu einer sehr innovativen Firma, die für Blinde etwas gemacht hat. Und dann bin ich Unternehmensberater, zu einem Unternehmensberater gegangen und das geht dann quasi 2011 mit einem Konsortium den Staatspreis für Elektromobilität gekriegt habe, was eine tolle Sache war. Und dann bin ich zur Innovationsagentur Hive gekommen. Also ich habe die Firma entdeckt und da braucht ihr jemanden im Vertrieb, weil ich kenne in Wien niemand, aber ihr habt in Deutschland alles, was Rang und Namen hat und mir taugt das, wie sie arbeitet. Und habt die nach Österreich geholt oder nach Wien geholt und dann haben wir schöne Projekte, die wir im PC erste Bank und so weiter gemacht. Es geht so weit wie Crowdsourcing für das ÖVP-Parteiprogramm, also es waren wirklich spannende Projekte. Und ich habe aber schon vorher angefangen gehabt, ein Netzwerk aufzubauen, einen Innovationsleiter, weil ich gesehen habe, da gibt es in Wien nicht wirklich was, wo sich Innovationsleiter untereinander austauschen können. Und ich sage immer, wir lernen miteinander und voneinander. Und ich habe mich jetzt im Februar 2019 so selbstständig gemacht und kümmere mich nur mehr um das Netzwerk. Also ich biete ja keine Dienstleistungen mehr an. Sondern,
also du machst rein, das ist das Netzwerk, wie heißt du das?
Community Manager. Ja. Die Firma heißt Inox Netzwerk, also Inox steht für Innovation Experience, also die Erfahrungen, die wir Innovation haben, tauschen sich hier aus. Ja. Dafür organisiere ich Programme, Erfahrungsaustauschtreffen bei Firmen, Seminare von guten Leuten, St. Gallen und so weiter, hole ich dann nach Wien oder nach Österreich. Dann mache ich auch so Innovationsreisen, wo ich sage, okay, was ist Thema Ökosysteme zum Beispiel, das kann man sich sehr gut in Berlin anschauen, dann organisiere ich eine Reise nach Berlin und dann versuche ich nur für die Gruppe halt Vorteile rauszuholen für Tickets bei Austrian Innovation Forum, vor Game Changer Event und so weiter. Also das soll das Paket sein und wenn jemand das braucht, bin ich das in die Point of Contact, dass es gibt keine Homepage, es gibt alles nur über Empfehlung und das mache ich seit Februar. Ja.
Wie bist du auf das gekommen, dass es in die Richtung geht?
Ich bin immer gern in Firmen reingegangen und habe mir das angeschaut, wie arbeiten die, was machen die, was machen die vielleicht anders, wie wird es sein, wenn ich dort arbeite, wird sich das gut anfühlen. Das hat mich immer interessiert und das habe ich irgendwie gut kombinieren können, weil ich gesehen habe, okay, da gibt es genug andere, die wollen auch wissen, wie hat Siemens den Hackathon gemacht, wie haben die Innovationsplattform aufgesetzt und so und da kann man einfach am besten untereinander lernen. Ne? Weil die schon so ein Projekt gemacht haben, die können es da am besten erklären. Ne? Wenn die sagen, pass auf, da musst du das machen, weil sonst kommt da was. Ne? Das
wie reagieren da die Firmen, wenn du da hinkommst? Wie ergibt sich dieser Kontakt, dass du da von denen
also hörst? Ich habe vor 8 Jahren angefangen, das ist gewachsen und mittlerweile sind da 550 Innovationsleiter drinnen. Also es ist schon relativ groß geworden jetzt. Und die Firmen, denen taugt das. Ja? Die sagen, gerne, komm zu mir. Ich habe jetzt dieses Drohnenprojekt und müssen so drüber reden. Vielleicht gibt es andere Firmen, die da mitmachen wollen. Also der Austausch, der funktioniert super. Also da ist Bedarf da, ne? Austausch. Ja. Und ich habe mich auch nur auf die großen Firmen konzentriert. Also ich habe ATX und Deutschland oder Schweiz große Firmen. Und weil ich gesehen habe, die wollen auch praktisch auf Augenhöhe diskutieren. Also die interessiert zwar vielleicht schon mal, was ein Tischler für Probleme hat, aber eigentlich mit der Wissen, was macht der Post, der A1, der OMV und so weiter. Die versuche ich da zu vernetzen.
Steigen wir gleich mal direkt ein. Wenn du in diesen Firmen bist, du bist jetzt seit einigen Jahren bist schon in den Firmen, wo steht das Thema Innovation aktuell? Oder wie hat sich das in den letzten Jahren vielleicht entwickelt, diese Dringlichkeit?
Ich meine, ich sage jetzt einmal, das Thema Innovation, wenn man ehrlich ist, hat es immer gegeben, ob das jetzt früher über Forschungsförderungsprojekte war oder so, es haben alle immer daran gearbeitet, entweder ihre bestehenden Produkte besser zu machen oder was Neues zu bringen. Aber ich glaube, die Wertigkeit ist jetzt ein bisschen eine andere geworden, weil früher ist halt Innovation in jeder einzelnen Abteilung gemacht worden und dann hat man gesagt, okay, es bedarf etwas Größeres und dann braucht man eigene Planstelle, sage ich mal. Die großen Firmen haben alle Innovationsmanagement mittlerweile aufgebaut, was vor ein paar Jahren noch interessanterweise teilweise bei Personalabteilungen aufgehängt war oder meistens natürlich Stabstelle vom Vorstand, also TS. Und jetzt gibt es seit etlichen Jahren die Ausbildungen dazu. Also ich habe selber einmal ein Semester an der New Design University unterrichtet. Da kommen jetzt junge Leute, die mehr oder weniger das schon alles mitbringen. Ja, das braucht es niemandem extra in der Firma mal geben, dass er sich das erarbeitet, sondern die kommen mit guten Ideen. Und da ist jetzt eher das Problem, dass die natürlich voll motiviert kommen und sich das anfühlt wie eine Springmaus in einem Schildkrötenkrieg. Ja. So ist es auch mit den Startups, wenn die auf die Corporates treffen. Ja. Die sind halt schnell und ist auch nicht alles gut und es funktioniert auch nicht alles. Aber es gibt dann immer wieder Sachen, wo man sagt, okay, ja, das hat so, wenn es so aufgegleist ist, dann funktioniert das.
Mhm. Ja. Also Innovation ist wichtig, Innovation hat einen Stellenwert. Innovation, es gibt in den großen Unternehmen Innovationsabteilungen. Welche Formen siehst du da? Es gibt ja welche, die haben wahrscheinlich ein Innovationsteam, die anderen betreiben ein Lab, wie auch immer jetzt. Ja, worauf triffst du da?
Da gibt es unterschiedliche Sachen. Die meisten, was ich so miterlebt habe, oder am Anfang kontinuierliches Verbesserungswesen hat es in irgendeiner Form immer gegeben. Das ist ein bisschen mehr professionalisiert worden. Dann ist man irgendwie draufgekommen, dann würde aber eine Plattform, wo die Unternehmen, wo die Mitarbeiter halt Ideen einreichen können, das macht Sinn. Das war einer der ersten Schritte. Dann, wenn du das magst, dann identifizierst du in der Firma deine Innovation Heroes, wie auch immer, die halt gern an innovativen Themen arbeiten, ja, die bildest du dir mehr oder weniger als Botschafter heraus, wenn du jetzt an neuen Themen arbeiten willst. Und die machen das gern, die sind intrinsisch motiviert und da passiert dann auch was. Ja. Warum das auch jetzt so schlagartig jetzt ein bisschen anspringt, ist sicher das Stichwort Digitalisierung, wobei ich das Thema gleich wieder relativ überspüren will, also wie ist Digitalisierung, wir haben jetzt einfach neue Hilfsmittel, die uns Dinge ermöglichen und das ist nicht, wir müssen eine Transformation von A nach B machen, sondern das ist ein permanenter Prozess, weil in ein paar Jahren wird wieder was Neues kommen und wir werden wieder neue Tools haben, neue Methoden haben, die wir einsetzen können. Also, aber es ist natürlich ein Schlagwort, das ist gut geeignet, um viele Dinge zu erschlagen. Also, das ist so wie Unternehmenskultur, an der musst du immer arbeiten. Das ist nicht.
Jetzt wird zwei Monate mal das. Ja. Und sinnstiftend ist jetzt genau. Da immer wieder dieses Thema.
Das ist ein Dauerthema. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, das muss man auch oft genug sagen, dass das nicht, das machen wir jetzt ein Jahr und dann passt es wieder. Ja. Das ist
kontinuierlicher Prozess. Ja. Viele Firmen haben sich aber dann entschlossen, eben gerade wegen Digitalisierung, wie auch immer, was ich gesehen habe, einfach diese Digital Labs aufzubauen, Innovation Labs aufzubauen.
Was absolut Sinn macht, weil einfach mit einer derartig großen Geschwindigkeit Technologie daherkommt und die man dann, bis man das richtig einschätzen kann, wo in meiner Firma schlägt Blockchain auf zum Beispiel. Ja. Und dass das vielleicht in der Rechtsabteilung ist, woher soll das irgendjemand wissen? Ja. Das war auch im Personalmanagement niemand. Und das ist für mich auch immer so die Funktion der Innovationsleiter, dass die ein bisschen diese Speerfunktion haben und dass sie einholen, sagt, ja toll, wo schlagt bei uns Blockchain auf und auch da mehr oder weniger Richtung HR dann sagen können, wir sollten schauen, dass wir uns da einen Experten aufbauen oder so. Ja. Und ja, durch das, dass eben so viele neue technische Hilfsmittel da sind, bis man die evaluiert hat und herausfindet, was da jetzt wirklich super zu einem Unternehmen passt, das ist, glaube ich, kein einfacher Weg. Und deswegen gibt es auch so viele Digitalisierungsprojekte, sage ich jetzt mal.
Wenn du jetzt an die Firmen, die du so kennst, denkst, ja, was macht die erfolgreich, wenn es um Innovation geht? Also was sind so Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht?
Ja, das erste Erfolgsfaktor ist die Ernsthaftigkeit, wie ich das betreibe. Will ich wirklich was machen und wenn es ernst meint, dann muss natürlich auch sein, dass die Leute sollten informiert sein. Es nützt mir nichts, wenn du als Innovationsleiter das ernsthaft betreiben willst, aber der Vorstand sagt, ja, da hast zu wenig Geld für irgendwas, dann wirst du auch nichts machen. Aber die, wo ich das sehe, dass die wirklich die das wirklich ernsthaft betreiben, die Geld in die Hand nehmen, für die Speed ein Thema ist, die sind super aufgestellt. Du hast da Innovationsleiter, die länger im Geschäft sind. Das heißt, die kennen die Firma irrsinnig gut, die kennen den Markt irrsinnig gut, die sind methodisch sehr gut drauf, ja. Und die bringen auch wirklich was weiter.
Du hast ja gesagt, die Information ist dann auch wichtig. Das heißt, es sollte jedem Unternehmen Bescheid wissen, was sich da tut, oder? Oder was steckt da dahinter?
Ich weiß gar nicht, ob jeder Bescheid wissen soll, aber natürlich für das Kulturthema ist es einfach gut, wenn alle wissen, in welche Richtung geht's und warum machen wir das und wie machen wir das. Und da geht es ja eher um das, dass die Verhinderer ausgehalten werden. Das ist ja die, wie gesagt, mit den großen Firmen ist die Schwierigkeit, und wenn dieses Silo-Denken, das ist da, auftaucht, mit welchen Techniken kann ich sowas aufbrechen, und wenn man das ganz plump, wie ich kennengelernt habe, die Mehrwerttheorie, also wenn ich dir keinen Mehrwert stifte, dann mache ich gar nicht mit.
Die große Frage, what's in it for me?
Genau, und das muss man sich halt im Vorfeld gut überlegen, was für einen Mehrwert kann ich jemand anderen stiften, damit man den irgendwie dazu holt. Ist natürlich traurig, wenn ich solche Überlegungen machen muss, aber das ist, glaube ich, in vielen großen Firmen Alltag. Dass ohne dem würde wahrscheinlich vieles gar nicht gehen. Ja.
Wie funktioniert das? Ich meine, Mehrwerttechnik, ja, ich sollte mir überlegen, was ist der Mehrwert für jeden oder für jeden Bereich, wie auch immer. Ja.
Ja.
Aber was mache ich, wenn einer überhaupt nicht will?
Also, ich habe jetzt auch keine Lösung für das, weil wenn sich jemand querstört oder einfach nicht reagiert, ja, dann müsste man eigentlich auch so fair sein und sagen, okay, da gibt es wahrscheinlich gute Gründe dafür. Ja. Und kann man das ehrliche Gespräch suchen, das kann aber genauso gut sein, dass in Zeiten, wo der Unfaire vielleicht gewinnt oder es leichter hat. Ich glaube, es gibt da keine goldene Regel, wie man sich verhalten muss. Ja. Es ist, mir war es dann auch so, dass man dachte, okay, dann verlasse ich die Firma. Ja. Das ist schade, aber ich habe auch gesehen, das dauert dann ein paar Jahre und das kommt alles zurück wieder. Also es rächt sich für die Firma, und aber wie man das löst, ja, wenn man diesen, ich tue mir das selber schwer. Also es ist, man kann viele Dinge probieren, man kann nach wie vor auch immer dahinter sein, zu erfahren, was haben andere da in der Situation. Und oft ist auch, wenn man das schon gewohnt ist in einer Firma, dann geht man auch davon im Vorfeld schon aus, dass das kommen wird, ja, und das ist vielleicht auch nicht richtig, ja. Also, ja, ich glaube, was man viel probieren muss, fleißig sein muss, und generell, glaube ich, als Innovationsleiter, die Rolle des Innovationsleiters finde ich ja sehr spannend, weil, so wie ich verstehe, funktioniert die dann, wenn du wie eine Hebamme agierst.
Also, okay. Das heißt,
du bringst nicht dein eigenes Baby auf die Welt, sondern das Baby von einem Fremden. Und wenn der Fremde mit dir gut fährt als Hebamme, ja, dann wird er gern wiederkommen. Aber du musst da als Persönlichkeit so getaktet sein, dass du sagst, so jetzt ist der Erfolg da und jetzt machst du den Schritt zurück und lässt dem anderen die Bühne, damit es kennen fühlt. Ja. Und die das kennen, die haben aber auch in der Firma ein Standing erlangt, wo jeder sagt, das mache ich mit ihm, weil mit ihm geht es schneller, als wenn ich es alleine mache. Ja. Das ist eine große Kunst, sowas zu erreichen. Das ist nicht leicht. Aber ich kenne Firmen, die haben sowas.
Das heißt, der Innovationsleiter ist schon eine sehr, sehr wichtige Person in diesem ganzen Prozess.
Für mich ist der Innovationsleiter, der muss extrem empathisch, kommunikativ sein. Ich habe auch Firmen gesehen, wo man Projekte nur für den Innovationsleiter macht, weil der so sympathisch ist, weil der nett ist, weil der dieses Gefühl gibt, hey, mit dem gehen Projekte ganz toll und das fühlt sich irrsinnig gut an. Und wenn du, das ist nicht wichtig, dass ich so einen dort sitzen habe. Ja. Also du könntest mir einen hinsetzen, der mit Menschen nicht kann.
Also der redet sehr viel, oder der spricht sehr viel mit
Menschen? Ja, er muss feinfühlig sein. Ja. Also der muss erkennen, wo Bedürfnisse sind. Er muss die Firma gut kennen, was geht in welchem Moment, zu welchem Zeitpunkt bin ich richtig. Also da gibt's sehr viele Facetten, und das ist halt jemand, der länger in der Firma ist und ein gutes Netzwerk hat und sympathisch ist, ja, der solche Leute werden sind auch gute Innovationsleiter. Ja.
Mhm. Du hast vorher angesprochen, die haben auch eine Methodenkompetenz, unter anderem. Ja. Was sind denn so Methoden, die ihn weiterbringen?
Ja, das ist jetzt schwierig, weil für mich ist das ein breites Feld. Also bei mir hat Innovation immer angefangen von Trendforschung, was gibt es an technologischen Trends, was gibt es kulturelle Trends und so weiter, bis wenn ich einmal ein Thema habe, Design Thinking Workshops, Lego Serious Play und so weiter. Also da gibt es eine Handvoll Techniken, sage ich jetzt mal, bis wann brauche ich einen Materialwissenschaftler, wann brauche ich einen Designer, der hilft mir, das Produkt in den Markt zu bringen. Also das ist von der Wertschöpfungskette her relativ langes Ding, ja, und selbst wenn ich einen guten Prototyp habe, ist noch ein Riesenweg zum fertigen Produkt, das dann im Regal landet. Und das, glaube ich, unterschätzen viele und auch viele Startups. Und daher sage ich, das ist einfach ein Riesenfeld. Also, und wo setze ich die Methode an? Ja, brauche ich sie jetzt, um Agilität zu fördern? Brauche ich das, um das Alignment zu fördern? Brauche ich das, um Inspiration zu fördern? Um Motivation zu fördern? Also, oder Rapid Prototyping, also da gibt es, wie gesagt, viele. Also der Methodenkoffer ist relativ groß geworden. Und da gilt es für mich einfach herauszufinden, was passt zu meiner Firma, was funktioniert. Da muss ein Innovationsleiter halt einmal ein paar Sachen ausprobieren.
Also ist nicht nur auf Design Thinking zu setzen oder nur auf Quiz oder was auch immer zu setzen.
Ja, sondern ich meine, das sind super Methoden. Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn ich als Innovationsleiter das feststellen würde, das greift bei uns nicht oder meine Leute verstehen es nicht, dann kann man natürlich nur mal einen Anlauf nehmen, aber ich würde einfach ein paar Methoden ausprobieren und irgendwo auch dieses Feedback von den Leuten einholen, wo ich sage, mit was geht es besser oder schlechter. Mhm. Also, es macht dann einen Unterschied, bist du eine Bank oder bist du ein Industriebetrieb oder
Non-Profit oder was auch immer jetzt. Ja.
Da sind einfach wahrscheinlich andere Methoden gefragt daran. Mhm.
Springen wir noch einmal zurück. Was mich immer interessiert, ist, was versteht jemand unter Innovation? Mhm. Ja, also was ist Innovation? Mit welchen Innovationen sollte man sich auch beschäftigen? Da gibt es ja unzählige Definitionen. Mhm. Ja. Was bedeutet für dich Innovation und worauf triffst du in deinem Umfeld immer wieder?
Also mir gefällt eine kurze Definition, die heißt, Innovation ist, wenn der Markt Hurra schreit. Und das von dem 3M-Manager, das trifft es für mich auch. Also für mich gibt es schon auch Innovationen, wo ich sage, da redet es vielleicht gar nicht so viel Geld, aber dafür geht es arbeiten leichter. Das sind Prozesse, die sich geändert haben. Das ist für mich auch innovativ, ja. Aber für mich ist die Königsdisziplin ist natürlich, wenn ich sage, okay, du hast ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung geschaffen, mit der die Firma ordentlich Geld verdient. Ja. Das ist. Und jetzt muss man auch sagen, das muss nicht jedes Mal die Rakete, die in den Mond fliegt, sein, sondern das kennen kleinere Dinge.
Wie sehen das die Firmen im Umfeld, in dem du unterwegs bist?
Ja, ich meine, klarerweise wird da unterschieden zwischen inkrementell und disruptiv. Ja. Und inkrementelle, glaube ich, das haben ja die meisten gut im Griff. Mhm. Ja. Also das liegt da im Menschen drinnen, dass er sich die Arbeit erleichtern will. Da ist dann eher die Frage, kriege ich dann für bestimmte Dinge Geld, dass es weiter treiben kann. Ja. Aber mit disruptiven Dingen haben wir auch die meisten Probleme. Also das weiß nicht, ob ich weiß, was ein bisschen außerhalb der Firma liegen kann, wenig Erfahrungswerte da sind. Das kann man spannend finden und ist dann, wenn man wirklich was machen will, eher schwierig zum Umsetzen dann. Ja. Was natürlich nicht überhaupt nichts heißt, weil es gibt genug große Firmen, die es auch geschafft haben, vom Gummihersteller zum Handyhersteller zu werden oder so. Also das ist
disruptive Innovation, ja? Eben dieses, man oft vielleicht nicht das gesamte Wissen, was man dazu braucht, oft vielleicht der Ängste, die damit verbunden sind. Das liest man immer wieder in Medien, wurscht ob Handelsblatt, Manager, Magazin oder so. Dass hier Unternehmen aus Asien und der USA, was Innovation betrifft, viel weiter vorn sind als die europäischen Unternehmen. Noch dazu, je nach Liste, findet man kaum ein österreichisches Unternehmen auf den Listen. Ja. Erst letzte Woche wieder beim Handelsblatt gelesen, von 100 Unternehmen sind gerade einmal 5 aus Deutschland, kein einziges aus Österreich. Woran liegt das? Liegt es nur daran, dass wir nur in Produkten und Dienstleistungen denken, die eher in diesen Plattformen denken? Oder?
Was natürlich traurig ist, dass wir auf diesem digitalen Eck so wenig haben. Ja. Das ist generell in Europa. Ja. Wenn man das anschaut, wie machen das andere Länder? Ne. Russland hat eine eigene Suchleiste, arbeitet über Yandex, russisch Google. China macht das über WeChat und Tencent und so weiter. Die haben ihre eigenen Welten. unsere Firmen müssen nach Amerika gehen, damit sie da mitmachen können. Das ist halt so, und das ist für mich halt auch traurig. Es könnte ja auch eine europäische Suchleiste geben und die Ergebnisse würden europäischen Firmen öffnen. Das würde mir super gefallen. Irgendwie schafft das keiner anscheinend. Dann gibt es dann in Europa, weil es so kleinteilig ist, die Machtkämpfe untereinander, und deswegen nutzt man das voneinander groß. Was aber für mich überhaupt nicht heißt, dass wir nicht innovativ sind, wenn wir in dieser Liste vom Handelsblatt vorkommen, damit haben wir überhaupt kein Problem, weil ich sage, es gibt genug Branchen, wo wir über drüber gut sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine österreichische Firma, die Babyartikel macht, und die Nummer 1 in Amerika ist. Ja. Und die finden sie in solche Listings nicht, obwohl die super innovativ sind. Ja. Und deswegen, wie gesagt, bei der Digitalisierung ist es leider so. Und ist auch, wenn man dann wirklich nach China kommt und sich das anschaut, wo die schon stehen und was die schon alles machen, da wird dann schwindelig. Ja, das ist,
aber woran liegt das, dass man da
in Österreich ist natürlich, das, in China ist es sicher, dass eine Diktatur halt einfach andere Dinge vorgeben kann. Und wenn du diese Rahmenbedingungen vorgegeben hast, dann hängt sie die Industrie hinten rein und arbeitet genau in diese Richtung. Ja. Und dann passiert aber auch was. Und das ist der Vorteil, den die Chinesen...
Also es braucht ein bisschen einen Zwang dahinter?
Das ist halt, wenn man sagt, ja, ab nächstes Jahr werden in Wien nur mehr Elektromopeds fahren, dann werden sich alle Firmen anstrengen, Elektromopeds liefern zu können. Ja. Und genau das passiert in China. Ne? Und die sind nach wie vor, glaube ich, mit dem eigenen Markt noch so beschäftigt, dass nur zu wenig Firmen auch nach Europa kommen eigentlich. Ja? Aber das ist eine Frage der Zeit. Ja? Und was ich auch mitgekriegt habe, wie letztes Jahr in China war, die sagen dann auch, ja, also warum soll ich jetzt auf einen kleinteiligen Markt gehen wie Europa, wo in Frankreich eine andere Regulierung da ist als in Deutschland und Österreich. Also da mache ich schon lieber mal, dass ich China ausrüste, und wenn das einmal da ist, dann überlege ich mir den schwierigeren Schritt. Also, aber es ist, was ich gesehen habe, ist, wo alle früher gesagt haben, ja, die kopieren ja nur, und natürlich kopieren die. Die verstehen das aber anders. Also kopiere deinen Meister ist etwas Positives, und sage jetzt, ja, wir machen nichts anderes. Also war bei BMW im Forschungsinnovationszentrum, da liegen Autos komplett zerlegt auf Einzelteile nebeneinander. Ein Passat, der BMW, ein Mazda und so. Und die sagen natürlich, das macht eh jede Autofirma, ja. Und die schauen sich auch, warum der Motorblock aus 10 Teilen besteht und der aus 12. Und also, ich will nicht sagen, dass man da kopiert, aber man versucht zu lernen, wie denken das andere, was ist gut und was ist besser. Das ist etwas Normales, ja. Was natürlich in China dazu kommt, ist schon, dass das über die Diktatur relativ brutal kommt. Ich kann diese Geschichten nicht verifizieren, aber mir ist erzählt worden, dass wie das erste VW-Werk gebaut worden ist, ist das in Sichtweite ein zweites Mal gebaut worden.
Okay.
Und wie die Leute dort eingearbeitet haben, noch einmal nach einer bestimmten Zeit, ist man dort reingegangen, so, ich kann es aufhören und geht rüber in die andere Firma. Und trotzdem sieht man extrem viel VW fahren. Mhm. Also der Markt ist groß genug, dass man wahrscheinlich auch solche Sachen wegstecken kann. Ja. Und das ist brutal. Ich habe auch von Leuten gehört, dass sie sind mit irgendeiner ganz tollen Neuheit auf der Messe gefahren in China, ja, und am Tag darauf hat das schon ein anderer Stand gegenüber gehabt. Ja.
Okay,
ja, das ist
recht flott, gell?
Ja, also das ist brutal schnell. Ach, und das ist eine Geschwindigkeit, die wir nicht kennen. Das ist, ich sage auch, ich bin froh, dass es uns so gut geht, ja, aber es ist halt schade, wenn man die Augen nicht offen hat und sieht, wie die anderen auf dem Gas steht. Das ist, also kann ich jedem nur empfehlen, Shenzhen und Shanghai ist. Shenzhen ist eine Stadt mit über 10 Millionen Einwohnern und war vor 40 Jahren ein Fischerdorf. Ja. Das, was da in das KG-Gebäude öder ist, 40 Jahre.
Zeit passiert das eigentlich.
Das ist unglaublich. Und das ist alles öffentliche Verkehr ist elektrisch. Das Stadtbild akustisch ist ein anderes als bei uns. Ja. Also das fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Was natürlich, was wir dann gesagt haben, die Gruppe, die da diese Innovationsreise gemacht hat, das würde uns natürlich stören, wenn man so überwacht wird, wie es dort ist. Ja. Auf der anderen Seite hat das aber wieder Vorteile. In Shanghai kann man als Frau alleine um 4 Uhr früh nach Hause gehen, dann wird nichts passieren. Also es gibt Vorteile und Nachteile, ja. Und das muss man halt für sich dann abwägen. Aber klarerweise ist es also der die Information besitzt und mit der handeln kann, der kann agieren. Und das ist, aber da ist zumindest, sage ich mal, vom Staat her eine extreme Vision da. Und wird auch genug Geld in die Hand genommen, und wenn man sich die Universitäten und so anschaut, also das ist alles sehr ernsthaft betrieben.
Du hast gerade Vision angesprochen. Wie wichtig ist eine Vision?
Also ich glaube, dass eine Vision extrem wichtig ist. Also ohne Vision würde mir schon bei den ersten paar Schritten wahrscheinlich schwer tun. Ja, aber wenn ich das Gefühl habe, es geht in die richtige Richtung, ja, dann wird auch die Motivation passen.
Mhm. Und ich sage immer, auch wenn es eine Unternehmensvision gibt, ich möchte immer mit den Unternehmen auch eine Innovationsvision entwickeln, also ein Zielbild, der wohin wollen sie mit dem Thema Innovation überhaupt. Ja.
Das ist sehr gut, weil alle was anderes verstehen unter Innovation. Genau. Und der eine will lieber ein Produkt haben und der andere die Dienstleistung. Und die Frage ist ja, für was geben wir dann, wo ist das Geld richtig eingesetzt? Ja.
Genau.
Und damit da ein gemeinsames Verständnis erzeugt wird, braucht man sowas. Ja.
Man kann auch Entscheidungen dann leichter treffen und auch besser kommunizieren. Warum habe ich mich da für die Idee entschieden und da jetzt dagegen entschieden? Ja.
Ja.
Du hast ja vorher gesagt, du machst ja auch so Innovationsreisen und du hast auch gesagt, man kann von anderen lernen, auch jetzt von China beispielsweise. Jetzt gibt es ja viele dieser Innovationsreisen, auch diese Learning Journeys, wo man in Silicon Valley fliegt, sich was anschaut oder eben nach Asien fliegt. Man hört aber dann auch immer wieder, die kommen dann zwar super motiviert zurück und dann kommt die Realität. Ja. Wie schafft man es aber dann trotzdem, was zu bewirken?
Ja? Jetzt muss man sagen, so wie ich das von meiner Community höre, es gibt auch Innovationsreisen, die sind so und so. Ja. Also ich will niemanden schlecht machen, aber ich sage, das war für mich der Auslöser, dass ich sage, ich muss meine Innovationsreise wie ein Design Thinking Workshop aufsetzen. Also das ist nicht das Wohlfühlprogramm, wo jemand sagt, ich fahre noch von A nach B und lass mich da beschallen, sondern da gibt es am Anfang eine Erklärung, warum bin ich eigentlich da, was will ich da lernen, und dann werden Gruppen aufgeteilt, die kriegen bestimmte Fragestellungen und die werden anhand der Stationen, die man dann bei der Reise sieht, müssen die am Ende dann diese Frage beantworten.
Okay.
Was dabei hilft, die ganze Reise gedanklich zum Schluss nur mal durchzumachen und es zu visualisieren. Also das habe ich gelernt, dass das für die Leute irrsinnig wichtig ist. Mhm. Ja. Dann kann ich auch ein bisschen was mitnehmen. Ja. Und ich mache auch zum Schluss immer die Runde, jetzt hast du einiges gelernt und wie bringst du das jetzt in deine Firma hinein? Mhm. Jetzt weißt das du, aber es weiß niemand in deiner Firma, was du gesehen hast. Ja. Und du, ja, da kann man bei der Runde dann auch nur lernen von anderen, was die machen. Ja.
Wie macht man es? Hast du einen so einen Erfolgs- oder einen Tipp, den jeder machen kann oder sollte?
Ganz das ist wieder firmenspezifisch und ich glaube, dass die da mitfahren, die Innovationsleiter, die danach, wenn sie länger dabei sind, wissen, welche Kanäle zu bedienen sind, damit es auch gelesen wird. Also was ich oft draufgekommen bin, ist, der Prophet im eigenen Land zählt nicht. Also es kann der Innovationsleiter der Firma, kann, was man mal, gute Speaker einladen, ja, und aus dem eigenen Haus kommen schon Leute, aber die Veranstaltung ist dreimal so spannend, waren 5, 6 andere Firmen sich die Veranstaltung auch anschauen. Und man hört dann, die ÖBB hat die Frage gestellt, der Verbund fragt das, dann ist das für die Firma, die das veranstaltet hat, jedes Mal so gewesen, dass zum Schluss heißt, es war eine tolle Veranstaltung und besonders hat man gedacht, dass da andere Firmen da waren, die wissen jetzt, die anderen haben dasselbe Thema wie wir.
Okay.
Und das, das ist wieder das Thema mit Austausch, also man ist nicht alleine, man hat haben eh alle die gleichen Probleme, ja, und jeder versucht für sich und für seine Firma das bestmöglich zu lösen. Und damit ich diese Ernsthaftigkeit zusammenbringe, muss ich halt in die Richtung Dinge machen. Ja, dann wäre ich halt, entweder habe ich einen Blog oder ich halte dann einen Vortrag in der Firma. Dann geht es ja darum, wer sollte das, was ich da gesehen habe, erfahren. Ja, dann muss ich halt schauen, wo muss ich, in welche Abteilung muss ich gehen, wo muss ich dann schauen, dass ich das Wissen weitertragen kann. Also, aber es gibt auch kein Patentrezept, sondern das muss jeder für sich in seiner Firma herausfinden, was Sinn macht und was andere schon gar nicht mehr interessiert. Also,
aber man muss aber nicht immer das Rad neu erfinden, man kann sich ja informieren, was machen andere, wie haben es die geschafft.
Also wie gesagt, das habe ich bei meinen Runden, ist das immer die letzte Frage, also wie bringst du das jetzt in die Firma rein? Ja.
Ich glaube, das ist ja auch spannend, um zu sehen, wie machen es andere. Ja. Ich zum Beispiel aus irgendeiner Zeitschrift oder aus einem Magazin habe ich mal gesehen, das Unternehmen Alexander Bürkle, die einen sehr starken digitalen Wandel in Deutschland macht, ein Traditionsunternehmen, die den Club der Roten Mützen beispielsweise in Anlehnung der Club der Roten Bänder gemacht haben, wo dann auch so Schoko-Nikoläuse, aber in Verbindung mit dem Osterhasen, also so ganz kreativ, ja, verteilt worden sind, um einmal diese Botschaft denk offen, denk frisch zu verbreiten. Das ist dort anscheinend recht gut angekommen, wenn man was gekriegt hat, die man alle so Ideenbücher kriegt, so einfach, wo man Ideen reinschreiben kann. Was denkst du über solche Maßnahmen?
Ja, super, also ich glaube, alles, was Spaß macht, sag ich mal, das, was begeistern kann, das hilft da irrsinnig. Also wenn mir diese Bierdeckel gefallen, so für die Idee des Tages, wenn du dann Afterwork Bier trinkst oder so. Ja, also ich finde das cool, da geht es dann nur, ich schaffe die Gelegenheit, dass ich mich schon irgendwo einklinken kann. Und dass ich sehe, okay, das wird bei uns ernst genommen und da gibt es Möglichkeiten, wie meine Idee irgendwo reinposten kann. Ja. Ich finde das super. Und ich finde, je kreativer das ist, da muss man nicht aufpassen, dass man halt nicht gleich in das esoterische Eck irgendwie geschoben wird, aber um etwas, sowas wie du gesagt hast, das darzustellen, ja, ist sicher, wenn ich ein bisschen ein Nikolaus mit einem Osterhaus kombiniere, eine brutalere Geschichte, aber man versteht dann einfach, okay, die wollen wirklich querdenken.
Was mich aber interessiert, ist das Thema Innovationsprozess. Es geht eben um diese Schnelligkeit, du hast das halt auch schon angesprochen. Viele Firmen haben ja einen Innovationsprozess. Ja. Was erlebst du da? Was funktioniert gut? Was funktioniert vielleicht weniger gut? Worauf sollte man Acht geben? Ist es überhaupt notwendig, einen Prozess zu haben?
Also ich glaube schon, dass es generell notwendig ist, einen Prozess zu haben. Und es ist auch so, dass Prozesse in Firmen einfach länger dauern. Das ist so. Ja. Und auch berechtigt, wenn es um sicheres Produkt geht und so weiter, ist das alles notwendig. Aber wenn es jetzt ums Innovieren geht, ja, dann muss ich schauen, dass ich einen Prozess habe, der schlank ist, der schnell ist. Und das ist etwas, was ich bei der Firma Hive gelernt habe. Also die haben es geschafft, ein 3 Monats Innovation Lab auf die Beine zu stellen, wo man 2, 3, 4, 5 Leute aus der Firma abzieht und diese 3 Monate auf ein Thema konzentrieren. Und die kriegen da von Trendforschung über Design Thinking, über Recherchieren, über Designer, kriegen die dann die Personen an die Hand, die sie im Prozess da brauchen. Und da war irgendwie das Learning, ja, wir haben 5 Themen, wo wir gleichzeitig innovativ sein wollen. Und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir für jedes einzelne 2 Jahre. Jetzt kommt dieses Lab und du schaffst in dem Lab diese Entscheidungssicherheit für den Vorstand, dass er nach 3 Monaten etwas in die Hand kriegt, das auch so im Regal zu finden wäre, ja, mit einem Verkaufsvideo und mit einem Video, wo Kunden erzählen, warum dieses Produkt viel besser ist als das alte. Oder dass das noch nicht gibt. Und das schafft für Vorstände Entscheidungssicherheit. Und da wird dann auch schnell Geld freigemacht für genau das brauchen wir. Ja. Heißt natürlich auch, ich habe mich in die 3 Monate jetzt mit nichts anderem beschäftigt. Ja. Das ist jetzt nicht schmerzhaft für Firmen, dass sie gerade gute Leute halt, aber dann ein Produktmanager und ein Innovationsleiter mal 3 Monate nicht sieht, dann muss die Arbeit trotzdem erledigt werden. Das war ein Learning, dass man da den Firmen Zeit geben muss, dass sie so Leute, dass sie das System so aufstellen, dass der mal 3 Monate weg sein kann.
Das heißt, ja, das ist schon vorbereiten, dass der dann 3 Monate nicht da,
genau,
ist. Ja. Wenn Einschulen, Übergaben.
Und das beginnt aber eigentlich damit, wer soll in einem Programm drinnen sein. Also wir haben dann eine größere in Deutschland gemacht und da ist gescoutet worden im Unternehmen, 12 Personen gesucht. Ja, das geht auch noch bei großen Firmen, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber die haben natürlich extrem viel gelernt in den 3 Monaten und waren super motiviert. Also das ist eher die Schwierigkeit, wenn diese super Motivierten dann wieder zurück ins Alltagsgeschäft kommen und dann ein paar Methoden und so mitbringen und das passt alles dann auch. Aber wenn du dann schon mal gesehen hast, was eigentlich geht, ja, und du deine Firma dann, also da ist ja die Gefahr hoch, dass diese Leute dann auch verlierst. Ja.
Da trifft dir dann das Tagesgeschäft dann auf diese schnelle Agilität.
Ja, ich sage immer, in dem Fall war es eine Bank, ja, und jeder, der Mitarbeiter von Banken kennt, die haben ein Riesenproblem, aus diesem Bankbusiness auszusteigen. Ja. Und jetzt kriegst du aber plötzlich, du bist jemand, da gibt es noch nicht so viele, die so Innovationsleiter mitgemacht haben, diese Methoden praktisch angewendet haben, und das bietet denen die Chance, dass sie diesen Banksektor verlassen, ja, der sonst irrsinnig schwierig ist, ja, der Schritt. Da muss man auch sagen, das muss man der Firma fairerweise sagen. Also es wird da einiges passieren, und ihr müsst diese Leute dann, das ist nicht so, also geschickt die dann nachher wieder zurück, das wird zu wenig sein. Man sagt natürlich, es wird der Botschafter, weil der wird natürlich einiges mitbringen an Methoden, ja, aber wenn er dann wieder unter einen Vorgesetzten gestellt wird, der da überhaupt keinen Bedarf sieht und mehr auf Sicherheit pocht, ja, dann wird diese Kulturen ja dann auch nicht zusammenpassen. Ja. Das muss man im Vorfeld halt genau definieren.
Wie wichtig ist die Führungskraft in dem ganzen Turm rund um Innovation?
Extrem wichtig. Also wenn wir Projekte gemacht haben, haben wir nicht nur immer die geschult, die das ausführen oder arbeiten müssen, sondern es ist immer die Etagen drüber, sind mitgeschult worden, weil man denen ein Ideenmanagement oder Ideenwettbewerb geht. Da geht es darum, dass der Vorstand vielleicht einmal etwas kommentiert, weil der einen Motivationsschub auslöst. Also ich habe das mal in einer Firma haben wir das immer gesehen, also da hat der Vorstand wirklich extrem viel selber kommentiert. Mhm. Und das war jetzt eine mittelgroße Firma, aber den Output, den der erzielt hat, weil das war wirklich so, dass die dann gesagt haben, ja, da bin ich dann in die Teeküche gegangen und habe erzählt, der Vorstand hat meine, mit dem ich noch nie geredet habe, der hat meine Idee kommentiert. Und dann wollten die anderen auch alle, dass sie irgendwie so einen Bezugspunkt zum Vorstand haben, und alle haben Ideen eingestellt.
Das hat sich schon ein Anreizpunkt.
Extrem wichtig, ja. Und die haben dann natürlich ernsthaft gute Ideen versucht dahin, weil der Boost, also wenn jetzt die 0815 Idee eingestellt, dann wird der Vorstand nicht reagieren. Ne?
Aber wenn sie gut ist, dann wird er reagieren. Ja. Und ist
aber der hat halt genau diese Ernsthaftigkeit demonstriert. Ja. Also er schaut sich das an, und das wird auch ganz oben wahrgenommen. Ne? Das muss man darum sagen, darum sind die sind extrem wichtig. Ja.
Es geht jetzt aber immer mehr in Richtung, ja, Selbstbestimmung, Selbstorganisation, weg von den Führungskräften, also gerade im Thema Agil. Ja. Wie siehst du das?
Für mich ist es immer so, wenn diese Passwörter kommen, ja, dann ist es, muss ich das jetzt machen, weil es alle machen, dann würde ich es zum Beispiel schon nicht machen, oder würde ich es ganz stark hinterfragen. Sondern du musst schauen, passt das Agile, passt zum dem, was ich in meiner Firma mache. Da habe ich oft das Gefühl, das wird halt nicht gemacht. Ich brauche diese Marketingbotschaft, weil wenn ich gefragt werde, das ist halt mit, bist du innovativ, ja, wir arbeiten mit Startups zusammen, wir sitzen da in diesem Hub drinnen, und deswegen sind wir innovativ, ob da was rauskommt, wird nicht gefragt. Und bei solchen Methoden ist es einmal so, da wird, jetzt muss man agil sein, und daher sind alle agil.
Weil man jeder, der agil und Scrum und
sowas so gehört hat, das kommt eher aus, sag jetzt einmal, aus, dass jetzt programmieren tust, ja, dann hast du halt versucht, wie kann ich permanent programmieren lassen, indem ich das auf kleine Pakete schnüre, und dann, wir haben das bei dem Unternehmensberater, das Follow the Sun-Projekte gehabt, wo die Sonne gescheint hat, kann man arbeiten, und das kann ich das kleine Projekt übergeben, und da muss man auch sagen, also, da musst du schon ein gutes Team haben, die sich untereinander gut verstehen. Ja. Das ist so leicht, ist das nicht. Ja. Die Frage ist, bringt es bei mir was? Bringt das agile, selbstverwaltende? Also, das kann was bringen, keine Frage. Es geht auch um dass Leute ganz anders motiviert sind, wenn sie selbst eigenverantwortlich arbeiten können. Ja. Aber es ist ein extremer Kulturbruch.
Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema Motivation. Du hast heute schon diese Eigenmotivation bzw. intrinsische Motivation angesprochen, auch dieses Anreizen durch den Vorstand, der kommentiert. Wie kann man Mitarbeiter noch dazu bringen, Ideen einzureichen, Ideen vor allem auch umzusetzen, weiterzuverfolgen? Wie schafft man das?
Ich glaube schon, dass das ein Leadership-Thema ist. Ja. Also wenn man sich die großen Vorbilder anschaut, ja, Steve Jobs, was ich da sage, die haben, glaube ich, eine ziemlich klare Vorstellung gehabt, und ich würde nicht sagen, dass sie das diktatorisch durchgesetzt haben, aber die wussten, wo sie hinwollen, und die haben sich einfach die richtigen Leute für das gesucht, und die richtigen Leute waren auch dementsprechend motiviert, weil sie gewusst haben, da passiert was. Das sind nicht die leichten Schritte, ja. Aber solche Vorstellungen hast du nicht überall. Also, wo es vielleicht ein bisschen politisch wird oder was. Es gibt so viele Fremdsteuerung, das du nicht umgehen kannst. So Kundenbedingungen, wenn du die nicht einhältst, dann wirst du deinen Job los sein. Mhm. Und da überlegst du zweimal, wie du was machst. Ja. Und das macht dich natürlich nicht wendig, sondern eher behäbig. Und da dann Wege zu finden, wie man nach außen hin sie trotzdem als agil oder innovativ oder immer darzustellen. Und das wird vom Markt dann auch schnell entlarvt, ob das jetzt alle Behandlungen sind oder nicht. Ja,
stimmt, ja. Du hast ja mit Unternehmen in den verschiedensten Märkten zu tun. Ja. Überall gibt es welche, die innovativ sind. Ja. Ich habe halt oft das Gefühl, ich bin in Deutschland und in Österreich unterwegs, dass wir in Österreich in manchen Branchen dann doch noch ein bisschen hinten nach sind, ja, was das Thema Innovation betrifft, aber was das Gefühl der Dringlichkeit betrifft, weil heute geht es uns ja noch gut. Automobilzulieferindustrie, bis heute ist es der steirischen und österreichischen Zulieferindustrie sehr gut gegangen, ja, haben sie gesagt, ja, so sollten wir uns mit Innovation viel beschäftigen. Wie siehst du das?
Ich glaube jetzt, dass sich die steirische Automobilzulieferindustrie sehr viel mit Innovation beschäftigt. Ich habe da selber einige Sachen gesehen, wo es auch toll gemacht. Ja. Wie sehe ich das? Ich sehe schon auch, ja, dass uns Gott sei Dank so gut geht, dass man jetzt nicht, wenn man nicht gleich bei den Ersten dabei ist, wenn nicht komplett unwichtig wird, ja. Und es gibt sicher auch Nischen, wo ich sage, da sind wir extrem gut, ja. Das sind ihre Taktgeber. Ja. Ich finde schon, ich mache viel Reisen nach Deutschland, weil ich sehe, dort sind ein paar Dinge kommen schneller als bei uns, ja, oder auch in der Schweiz. Also das hat kulturelle Gründe. Also das, was ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz gelernt habe, ist, wir hatten keinen Krieg, das vergisst man immer wieder. Ne? Die haben Protestanten, die sich den Weg in den Himmel auch erarbeiten können. Das ist eine Grundeinstellung, so wie es bei uns die Vorarlberger noch haben, schaffe Häuserbauer. Die sind fleißig, die sind interessiert, und dann geht es um gute Ausbildung, und wenn man dann schaut, ja, dann haben die Schweizer halt mit der ETH und was ich weiß, das sind die Superunis der Welt. Ja. Also die machen viele Dinge auch richtig, ja, und da kann ich natürlich lernen. Mhm. Also, ja. Und dann, ich schaue mir dann Dinge an, weil ich sage, in Deutschland, was mir zum Beispiel jetzt gut gefallen hat, war die VW-IBM-Garage. Mhm. Ich denke, okay, da tun sie jetzt zwei große zusammen und die sagen, wir wollen in 2 Jahren, du schickst gute Leute, ich schicke gute Leute, und wir schauen uns jetzt an, wie die Watson-Technologie in und rund ums Auto, was die alles machen kann. Mhm. Das sind so Projekte, wo man denkt, es gefällt mir besser, als wie auf die Suche zu gehen, vielleicht finde ich irgendein Startup, die mir da auf dem Feld irgendwie helfen kann. Ja. Das ist zum Beispiel für mich so, dass ich das jetzt auch mitkriege. Also das Ökosystem ist ein Thema derzeit bei den österreichischen Firmen. Und wie wähle ich ein Ökosystem, wo meine Wertschöpfungskette richtig davon profitieren kann? Ja. Was auch immer mit der Schwierigkeit zu tun hat, dass der was gebe ich an eine andere Firma weiter, wenn es jetzt nicht meinen Markt betrifft, tue ich mir da leichter, aber das ist wahrscheinlich selbst bei den Forschungsförderungsprojekten schon so, dass wenn die erfolgreich sind, wer zieht dann das gute Ergebnis, wer kann mit dem Geschäft machen. Ja. Das ist, da muss man auch im Vorfeld schon drauf schauen, dass wenn etwas groß wird, welche rechtliche Situation will ich nachher vorfinden. Das war etwas, was ich persönlich lernen habe müssen, wo ich auch viel zu blauäugig reingegangen bin und einfach auf Handschlag Dinge gemacht habe, die dann groß geworden sind und weiß ich gerade, warum sagen, würden sie dann von einem anderen gebraucht.
Okay.
Also das ist auch etwas, was ich uns daraus dann gern weitergibt. Mhm. Überleg dir das einmal zumindest und du sagst, stell dir vor, das wird größer, als du je gedacht hast. Ja. Was soll dann passieren? Mhm. Was müsst du auf keinen Fall? Das sind zumindest die simpelsten Dinge, die da einmal durchdacht werden sollen und das sollen wir mal niederschreiben. Und dann
das ist aber schon ganz am Anfang durchzudenken.
Ja, also wenn man ernsthaft an etwas arbeiten will, dann sollte man das tun. Ja. Das ist aber schwierig genug, weil gerade am Anfang, wenn du zu viele Bedingungen stellst, sagt natürlich jemand, soll ich es nicht machen.
Mhm. Jetzt bist du auch so ein bisschen die Schnittstelle, soweit ich verstanden habe, zwischen Startups und Corporates.
Nicht wirklich. Also
oder vernetzt du da? Oder?
Nein, also das überlasse ich anderen. Mhm. Also wenn jemand zu mir kommt, dann sage ich, es gibt genug Institutionen, es gibt das AWS, wo man wahllos was machen kann. Also das ist nicht mein Business. Ich finde halt nur, also Innovation, man muss diese Startup-Geschichte, das muss man am Radar haben. Mhm. Ja. Und man muss halt versuchen herauszufinden, ist das etwas für meine Firma oder überfordere ich meine Firma so, dass ich sage, nein, das kann ich erst machen, wenn ich meine Firma mal 2 Jahre auf sowas vorbereite. Ich glaube, dass das ja jetzt im Moment gerade Learnings sind, die große Firmen machen, weil sie sagen, okay, wir sind da dabei und wir sind schon innovativ, weil wir da dabei sind. Ja. Und wenn das aber dann zurückkommt und das Startup dann nicht einmal die Möglichkeit kriegt, im Unternehmen aufzuschlagen, ja, dann ist das einfach ein Trauerspiel und dann wird viel Geld verbrennt. Ja. Dann verbrennt. Das sind auch Learnings. Ne? Das sind Learnings, dass man sagt, okay, das glaubt das dem und dem Kunden nicht. Und dann weiß ich ja, das nächste Jahr drauf wäre es anders machen. Ja. Aber sage ich mal böse, ich habe das Startup-Geschäft hat auch damit zu tun gehabt, dass ich halt, Country Manager von einer Innovationsagentur war, die sich halt auf große Firmen spezialisiert hat. Die Startups hätten das super brauchen können, also drei Monate. Die waren in 3 Monaten mit einem validen Prototyp da gewesen. Nur das Geld, das haben sie nicht. Ja. Und das habe ich auch unterschätzt, ich bin dann auch eines Besseren belehrt worden. In Deutschland war es dann so weit, dass eine Firma, ein Startup, Lilium Aviation extrem viel Geld aufgekauft hat. Und ist dann zu Hause gekommen, also wir brauchen gerne ein cooles Design für euch. Also die nehmen sehr wohl dann
das Geld in die Hand,
und kriegen schnell alles. Also, aber es ist wieder eine eigene Situation, da müsstest du nur auf die konzentrieren, die gefahren sind. Ich finde, man muss am Radar haben, ich finde, man muss aber genauso gut am Radar haben, dass ich sage, in meiner Wertschöpfungskette sind diese Player wichtig und was wäre, wenn ich mich mit denen auf ein Ökosystem werfen würde.
Du hast davor gesagt, im Laufe unseres Gesprächs immer wieder so dieses, ich muss schauen, was für mein Unternehmen passt, was für meine Aufgabenstellung passt, was zu meinen Leitstruktur passt, deswegen sollte der Innovationsleiter das Unternehmen gut kennen, ja, und die Personen gut kennen. Das heißt, so zusammengefasst, ich soll jetzt nicht einfach nur was machen, weil es halt alle machen. Ne? Alle wollen jetzt mit Startups arbeiten, deswegen muss ich das machen. Alle wollen agil werden, deswegen muss ich jetzt agil werden. Sondern wichtig ist es schon zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir hin und was passt zu uns. Ja,
also ich glaube auch, also wo bin ich gut, wo kann ich nur besser werden. Feeling entwickeln, gerade Agilität, ist das, brauchen wir das überhaupt oder läuft das eigentlich eh gut bei uns? Ja? Oder würde da jetzt nur Unruhe reinbringen? Ja, das ist dieses Feeling, das muss man entwickeln. Ja. Und ja, da musst du viel reden mit Leuten, du musst über der Firma gut Bescheid wissen, du musst über den Markt, wie es der entwickelt. Kann schon sein, dass Agilität gebraucht wird, wenn man mit dem Standsystem nicht so schnell ist. Das ist möglich. Ja, aber es kann auch genauso gut sein, dass man sagt, ja, das hat so viel Unruhe eingebracht und ein paar Leute waren da noch nicht so weit, dass sie das Thema Agilität wirklich spielen können. Ja. Also, ich bin bei solchen Passwörtern, wenn sie so kommen, da bin ich vorsichtig und das muss man sich sehr genau anschauen.
So abschließend, ja. Was sagst du, wenn es ein Unternehmen sagt, wir wollen jetzt das wirklich ernsthaft betreiben? Ja? Also, wir wollen jetzt wirklich unseren Fokus in Richtung Innovation legen. Was ist so der erste Schritt?
Ich lehne das jetzt ein bisschen an dieses 3-Monats-Lab, das ich bei Hive gesehen habe, das die entwickelt haben. Da waren Firmen dabei, die haben schon eine Idee gehabt, was bei den meisten Firmen da ist, scheitert nicht an die Ideen. Es gibt genug Ideen, ja, die Frage ist, nur sucht die richtige raus. Dieser Auswahlprozess ist spannend. Andere, wie gesagt, sind gekommen und die haben noch gar keine Idee gehabt. Ja, da mit denen so eine Trend-Exploration zu machen, auch super spannend. Ja. Das nächste Thema ist, wie gut weiß ich über meine Firma Bescheid, was habe ich denn eigentlich für Talente, für Know-how, wo ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich das in der Firma habe, im Haus, was braucht der Markt, ja. Das war früher in der Telekom Austria, wo wer entscheidet eigentlich, wer darf innovativ sein? Darf das die Technik sein, die jetzt sagt, okay, da kommen neue Technologien auf uns zu, wir müssen die unbedingt nutzen? Oder ist das der Vertrieb, der sagt, ja, unsere Kunden wollen jetzt gerade das kaufen? Oder das Marketing, der sagt, damit erscheinen wir so und damit wird unsere Firma wachsen? Diese Mischung, dass da jeder wichtig ist in dem Spiel, ja, das, und nicht nur der einzelne Zero, das ist eine Kunst, glaube ich, wenn man das richtig orchestriert, dass da alle an einem Strang ziehen.
Ja, dann danke für das Interview, super spannend.
Ja, gerne.